Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen.
Ja, mein heutiger Gast ist Dad, hat er geschrieben. Ja, das will ich auch da nochmal wirklich bewusst erwähnen. Ich bin ja auch Dad und Vater von 4 Kindern. Sportenthusiast, auch das fixt mich an. Vielfach Advisor, ich habe jetzt mal Advisor gesagt. Beirat, das klingt, und Ratgeber, das klingt so deutsch, aber de facto ist es eine schöne Rolle, Advisor. Entrepreneur. Und was ich besonders gerne höre, er ist Optimist. Ich finde, das ist genau das, was wir brauchen in diesem Podcast. Mit denen spreche ich besonders gerne, weil die auch anpacken und machen. Und unser Podcast hat ja die Überschrift Mission Machen. Also vor dem Hintergrund ist es aus meiner Sicht ganz besonders wichtig. Und ich freue mich deshalb sehr, dass du heute da bist. Ich heiße dich wirklich herzlich willkommen, Axel Kühner, mein Gast. Er stammt aus Karlsruhe, das hört man ihn gar nicht so an, aber das hat vermutlich die Bewandtnis, dass er viele, viele Jahre in Österreich jetzt sozialisiert wurde. Begann seine Karriere beim Daimler. Ich bin sehr gespannt, ein paar Geschichten zu hören. Hat diverse Senior Management Rollen eingenommen und ist dann 2009 als erster externer CEO zu der österreichischen Greiner AG gewechselt. Ein spannender Move. Auch da freue ich mich auf deine Gedanken, deine Ideen. Nochmal, ich freue mich ganz herzlich, dass du hier bei mir im Studio bist und herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Christian.
Ja, lass uns doch gleich mal damit starten. Du hattest über 15 Jahre beim Daimler zugebracht, hast im Prinzip vieles erreicht und die Luft nach oben wäre sicherlich auch noch ausreichend sauerstoffhaltig gewesen. Hast dort studiert, ich finde auch ein sehr spannender Ansatz, habe das in meiner Vergangenheit auch von vielen gehört, wie cool dieses Studium ist, also diese Berufsakademie. Aber hast dich dann eben entschieden, den Daimler zu verlassen. Erzähl uns doch mal, wie es zu diesem Rollentausch kam.
Also, wie du gesagt hast, ich bin in der badischen Hauptstadt Karlsruhe geboren, bin dann aber zum Studium, es war so meine heutige Frau, wir kennen, wir sind schon zusammen, seit wir zur Schule gegangen sind. Und ich wusste eigentlich nicht wirklich, was ich machen sollte. Und sie hat angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Das war damals ganz neu. Ja. Und da ich keine Idee hatte und das bei ihr gesehen habe, dachte ich, ja, das könnte für mich auch passen. Und dann habe ich mich bei einigen Unternehmen in Badischen beworben und habe dann aber gesagt, aber ein paar groß aus Stuttgart schaue ich mir doch an. So bin ich dann beim Daimler gelandet. Und ich war schon immer ein Autofan. Also das war etwas, was für mich einfach super gepasst hat. Habe dort Wirtschaftsinformatik studiert. Habe dann ein Trainee-Programm gemacht in der Vertriebsorganisation. Deutsche Vertriebsorganisation, damals so roundabout 40.000 Menschen. Damals war halt Deutschland doch der Markt Nummer 1 für Daimler. Und das Herz von Daimler hat einfach im deutschen Markt geschlagen. Habe dort unterschiedliche Stationen einnehmen dürfen mit der Ausrichtung auf CFO-Funktionen. Habe dann mitgeholfen, in den neuen Bundesländern Niederlassungen aufzubauen. Und habe dort eine klassische Vertriebskarriere, aber in Finanzfunktionen gemacht und wollte dann irgendwann aus dem Vertrieb raus. Mhm. Und solche großen Organisationen haben die Eigenheit, dass wenn sie der Meinung sind, sie haben in dich etwas investiert, dann würden sie dich auch gerne behalten. Also wenn du halt einigermaßen einen ordentlichen Job gemacht hast, und das schien bei mir ein bisschen so zu sein. Das heißt, sie wollten mich nicht gehen lassen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie komme ich denn dann selber raus, und wollte CFO in einer Auslandsgesellschaft werden, weil um mich dort ganz rund zu machen. Und dann habe ich mich schlau gemacht, wer das besetzt, und habe einfach zum Telefonhörer gegriffen und habe den Herrn in Stuttgart angerufen und gesagt, ich bin ein kleiner CFO damals in der Niederlassung Weser Ems. Das habe ich damals selber aufgebaut. Das war zunächst ein Konglomerat von einzelnen Standorten, das ich dann gemerged habe. Und dann sagt er, wissen Sie was, fliegen Sie einfach mal hierher. Dann war ich eine Woche später, war ich in Stuttgart, habe mit ihm gesprochen und fand mich dann wiederum 14 Tage später in einem Prozess zur Besetzung des CFOs für Thailand. Und quasi waren wir 9 Kandidaten, und nach 6 Monaten fiel dann die Entscheidung für mich und alle haben gesagt, wunderbar. Und wir hatten auch schon ein Haus ausgesucht in Bangkok, unsere erste Tochter, die war damals 1,5. Und dann hatte ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, du, jetzt musst du mal kündigen, weil es geht jetzt bald los. Ich erzähle das, es hat einen Grund, warum ich das so ausführlich erzähle, weil du hast gefragt, warum ich gegangen bin.
Ja, gerne.
Und dann hat sie gesagt, du, ich kündige, wir sind halt doch irgendwo ein bisschen schwäbisch, baden-württembergisch geprägt, sagt, ich kündige dann, wenn du deinen Vertrag unterschrieben hast. Sag ich, was glaubst du eigentlich, wir sind bei Daimler. So, und das hatte ich kaum ausgesprochen, habe ich am Wochenende einen Anruf aus der Personalabteilung aus Stuttgart und die haben gesagt, tut uns leid, Herr Kühner, das wird nichts. Dann sage ich, was meinen Sie mit, das wird nichts? Ja, da geht ein anderer hin. Ein anderer? Okay, ist das einer von den Neuen? Hat sie erst rumgedruckt und sagt, ja. Dann sage ich, das finde ich jetzt verrückt, weil wenn sie mir sagen, ich bin zu blöd, kein Problem. Wenn sie sagen, es gibt bessere, auch kein Problem. Aber zu sagen, sie haben sich, die es zu sagen hatten, haben sich für einen entschieden und dann geht doch ein anderer hin. Das finde ich ein bisschen verrückt. Ich erzähle das deswegen, weil in dem Moment habe ich das abgehakt. Aber ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, das war nicht mehr mein Führungsverhalten. Das war eine Kultur. Und wir haben damals bei Daimler den Spruch gehabt, es gibt einen 9-Jahres-Turnus zwischen Zentralisation und Dezentralisierung. Hm. Da war was dran. Und als ich ins Unternehmen gekommen bin, war jede Niederlassung ein Unternehmen im Unternehmen. Und als ich dann gegangen bin, mussten wir uns Stellen in Stuttgart genehmigen lassen. Und obwohl ich mir das nie hätte vorstellen können, dass ich Daimler je verlasse, gab es dann eben die Situation, dass mich dieses Familienunternehmen im oberösterreichischen Kremsmünster, ein Kaff mit 6.000 Einwohnern, Kreiner hat damals knapp 1 Milliarde Umsatz gemacht, mit 7.000 Beschäftigten und bin ich gefragt worden, ob ich Interesse hätte, dort erstes familienfremder CEO zu werden nach 140 Jahren. Das es gibt einfach Dinge, da weißt du sofort, das ist die Chance deines Lebens. Das musst du probieren. Ja, und am Ende ist denen nichts Besseres eingefallen, als sich für mich zu entscheiden und so bin ich dann 2009 mit Sack und Pack, das waren dann eben schon 2 Kinder, die große Tochter ist heute 21, die kleine 18 kleine, hoffentlich hört sie es nicht, sind wir dann eben nach Österreich gegangen. Das war wirklich ein Change. Ja, weil wenn jemand heute, wenn ich zum Beispiel auf deinen letzten Podcast blicke, wenn jemand nach Hongkong geht, dann weiß er, was auf ihn zukommt, dass alles anders ist. Ja. Wenn man aber nach Österreich geht, und ich bin so oft in Deutschland schon umgezogen für Daimler, für mich war das ein Wechsel wie jeder andere. Ja. Das war es halt nicht.
Das war's nicht.
Weil auf einmal bist du Ausländer, auf einmal bist du trotzdem auch ein Fremder. Das spürt man dann erst. Und das war wirklich auch eine Challenge.
Das ist ja einerseits kulturell, wo man ja immer wirklich tatsächlich, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut zwischen Deutschland und Österreich, Süddeutschland und Österreich, es tatsächlich auch kulturelle Unterschiede gibt. Aber es ist natürlich auch unternehmenskulturell ein irrer Shift gewesen. Mhm. Also ich der große Daimler Corporate, jetzt haben wir von Zentralisierung gesprochen, aus einer dezentralen in Richtung Zentralisierung und jetzt habe ich plötzlich ein Familienunternehmen. Pickt ja anders, eine andere Governance, anderer Professionalisierungsgrad und dann noch eine andere Branche, komplett unterschiedliche Themenstellungen. Wie war das Onboarding?
Also das Onboarding war insofern wirklich, wie es besser nicht sein kann, weil alle extrem offen waren. Und ich hatte mal die erste Zeit einfach die Chance, da zu sein und mich einzuarbeiten. Das Zweite, was wichtig war, dass es im Grunde genommen eine ordentliche wirtschaftliche Situation war im Unternehmen. Ich meine, es war 2009, erinnern wir uns, Weltfinanzkrise, die im Grunde genommen nahtlos angeschlossen hat an die Automobilkrise. Also das war schon keine so einfache Zeit. Und Kreiner hat damals auch ein Automobilgeschäft gehabt, war nur ungefähr 10% des Umsatzes, also knapp 100 Millionen, aber trotzdem, also es gab schon auch ein paar Bereiche, denen es ein bisschen schwieriger ging. Aber ich konnte mal einfach machen. Und aus meiner Sicht quasi hatte es ja vor 8 Jahren, bevor ich kam, einen Generationswechsel gegeben, der nicht so abgelaufen hat, nicht so abgelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hatten. Aber sie haben sehr aus dieser Zeit gelernt und haben sich genau überlegt, was es jetzt braucht, wenn sie umstellen auf ein Fremdmanagement. Das war mein großes Glück, weil viele sagen mal, super, so lange dauert. Aber ich glaube, dass das ganz stark damit zusammenhängt, dass die Eigentümerfamilie sich ganz genau überlegt hat. Das war auch der Grund. Also sie haben dann 2008 entschieden, wir wollen externes Management haben und haben dann gesagt, okay, was sind denn eigentlich die Kriterien, die wir anlegen an einen neuen oder eine neue?
Ja.
Und dann haben sie 3 Sachen definiert. Erstens, wir suchen jemanden, der aus einer großen Organisation kommt, aber nicht so denkt. Sie wussten, dass in der Organisation sich weiterentwickeln müssen. Das Zweite war, aber Entschuldigung, sie wussten, dass sie sich weiterentwickeln wollen, aber sie wussten auch, dass sie keinen Bürokraten haben möchten. Also deswegen jemand, der aus der Organisation kommt, aber eben nicht so denkt, was wahrscheinlich auch ein bisschen hieß, er darf noch nicht so alt sein. Mhm. Und das Zweite war, wir suchen jemanden, der unsere eigenständigen Sparten, die sie hatten, auch zwar in ihrer Eigenständigkeit akzeptiert, aber sie führt. Ja. Weil sie wussten, dass sie eher wie ein Aufsichtsrat geführt haben, als wirklich operativ. Ja. Und das Dritte war, das war wahrscheinlich das Wichtigste, sie haben gesagt, wir brauchen jemanden, der mit uns als Eigentümern, mit all unseren Schwächen und Nicklichkeiten umgehen kann. Ja. Und dann war es eben so, dass im Aufsichtsrat von Greiner saß jemand, dessen Schwester vor vielen Jahren in die Familie eingeheiratet hatte und der mich kannte. Der hat gesagt, wenn ihr so einen Typen sucht, ich kenne so einen. So bin ich damals in diesen Prozess gekommen und bin dann also dort angekommen und ich erzähle das oft gerne, also gerade jungen Führungskräften bei uns. Die ersten 6 Monate hättest du wirklich, wenn abends die Tür aufgegangen wäre, jemand gekommen wäre, hätte gesagt, Herr Kühner, komm, packen Sie die Sachen zusammen, gehen Sie nach Hause, das war nichts. Hätte ich gesagt, ja, okay, fair enough. Ich hatte wirklich, weißt du, in einer großen Organisation hast du immer Feedback in irgendeiner Form. Du weißt, was erwartet wird, du weißt, wo du stehst. Meistens weißt du auch schon, was in der nächsten Aufgabe auf dich zukommt. Es gibt diese ausgetretenen Karrierepfade und dann bist du auf einmal in einer Situation, wo auch gar niemand, das sind wir beim Thema Kultur, wo auch niemand sozusagen die Fähigkeit besitzt, dir ein systematisches Feedback zu geben. Mhm. Also geschweige denn von Erwartungen formuliert. Mhm. Ne? Der Alteigentümer immer so, du machst das schon. Mhm. So nach dem Motto, nimm die Krawatte ab und dann wird alles gut. Ne? Also, und das war für mich wirklich kurios. Also gar kein Gefühl zu haben, ist das gut, was du machst, ist das schlecht, was du machst. Und sich da selber Ziele zu setzen, wo man das Unternehmen hin entwickeln will und wenn ich dann mit meinen Eigentümern gesprochen habe, dann so, ja, du machst das schon. Also sozusagen, wenn du irgendwo dieses Feedback dir einholen möchtest, okay, ist das unser gemeinsamer Weg? Und dann heißt ja, es klingt eh gut. Dann, das war für mich eigentlich das Verrückteste. Aber gleichzeitig waren halt alle so offen und so wertschätzend, dass es sich halt immer gut angefühlt hat.
Das heißt, die ersten 6 Monate bestanden darin, was ja jetzt nicht ungewöhnlich ist, einfach mal zuzuhören. Ja, wünscht sich natürlich dann Feedback, verstehe ich. Kein Feedback, ist aber dann vielleicht selbstbewusst genug, um sich selbst so ein bisschen zu reflektieren. Aber so nach 6 Monaten kam dann so dieser Flow, der dir dann auch quasi deine Transformationsagenda gebracht hatte. Hast du sowas auf dem Schirm gehabt? War das so in deiner Idee, sowas zu entwickeln und damit im Prinzip die Company, sag mal, in die nächste Generation zu führen?
Ja, also das, genau dafür habe ich diese erste Zeit genutzt, für mich dieses Bild zu entwickeln. Und das habe ich auch die ganzen 15 Jahre habe ich das nicht verändert. Ich habe nur später einen Punkt noch dazugenommen. Aber mein Ziel war es nach den ersten 6 Monaten war das Ziel. Das hat man aber, ich habe das einfach gespürt. Also das war jetzt nicht keine großtrabende Arbeit, die ich mit der BCG oder irgendwem gemacht habe, sondern ich habe einfach gefühlt, dass dieses Unternehmen ein Herz hat. Ja. Aber es fehlt oft einfach an den Werkzeugen. Und darum war für mich das Bild dann auch klar, im Grunde genommen muss ich wirklich versuchen, das Beste aus beiden Welten zusammenzufügen. Ja. Greiner hat mit 1 Milliarde Umsatz damals schon knapp 100 Standorte gehabt. Das ist, wenn man sich das mal überlegt, das ist wirklich fast eine gewerbliche Struktur in manchen Bereichen gewesen. Und das hat total viele Vorteile. Jeder hat einfach gemacht. Super Kommunikation, direkt, offen. Keiner hat irgendwie Genehmigungen eingeholt. Das war die positive Seite. Die negative Seite war, wir haben Maschinen gekauft in unserer Packaging-Sparte, ohne dass das jemand durchgerechnet hat. Mhm. Natürlich hat man sich für uns entschieden, weil wir waren immer die Schnellsten in der Entscheidung. War das die beste Entscheidung? Mhm. Wahrscheinlich nicht immer. Aber das war die kleine Welt. Und ich habe einfach versucht, als Modell einen Konzern zu schaffen, der ein Herz hat. Mhm. Und das war das Ziel. Und dann kam einfach viele Jahre später, kam dann noch das Thema Nachhaltigkeit als zweiter Schwerpunkt dazu. Mhm. Aber im Grunde genommen war das meine Agenda bis die kompletten 15 Jahre lang.
Ja. Wie tief bist du denn dann in die Sparten hineingegangen? Warst du dann, ich weiß jetzt nicht, wie ihr organisiert wart, wart ihr dann in GmbHs organisiert? Warst du dann Mitgeschäftsführer oder warst du dann nur quasi im Aufsichtsrat, im Beirat? Wie stark hast du dann auch in die jeweiligen Sparten hineingewirkt?
Also ich war in allen Sparten operativ mit tätig.
Du warst ja teilweise auch interimistisch.
Genau, ich habe das auch immer wieder, wenn wir Neubesetzungen hatten in den Divisionen, in den Divisionsleitungen, habe ich das immer interimistisch einige Monate geführt, weil das für mich einfach wichtig war, weil ich einfach glaube, dass es auch so entscheidend ist, dass er oder sie, die eine Organisation führt, egal wie groß, auch wirklich in diese Organisation passt. Mhm. Und es eben nicht nur auf Managementwerkzeuge ankommt, sondern eben auch auf die Person. Und darum wollte ich immer auch genau verstehen, was braucht es jetzt? Mhm. Also ich war 200, wir haben sozusagen, als ich gegangen bin, 140 Standorte gehabt. Und ich war 200 Tage im Jahr unterwegs, weil ich für mich immer gesagt habe, jeder Tag an meinem Schreibtisch ist ein verlorener Tag. Mhm. Und insofern war ich viel draußen. Es hat mich jetzt ungefähr 1,5 Jahre gekostet. Das war Teil der ersten 1,5 Jahre, wirklich jeden Standort zu besuchen. Ich habe jeden Standort besucht. Und weil mir das einfach wichtig war, das in den Management-Teams auch wirklich genau zu verstehen.
Ja.
Und insofern war ich dort auch sehr operativ beteiligt. Wir haben natürlich immer versucht, das ist aber immer eine Balance und die ist wahrscheinlich mal gelungen und mal nicht, einerseits nah genug dran zu sein, dass man auch wirklich das Management in der Sparte, in der Division challengen kann, aber auf der anderen Seite auch immer die Distanz zu wahren, dass die noch wirklich unternehmerisch agieren können. Weil das war in meiner Zeit immer das Ziel, dass die Divisionen, wir haben 3 Divisionen, eine, die Lebensmittelverpackungen macht. Kleiner Produkte nutzt jeder, wahrscheinlich jeder, der zuhört, jeden Tag, ohne es zu wissen. Weil wenn man Joghurt isst, dann hat man Becher. Wenn man Blut abgenommen bekommt, dann sind die Röhrchen von Greiner. Greiner war das erste Unternehmen weltweit, wo diese Vakuumröhrchen nicht mehr aus Glas waren, sondern aus Kunststoff. Mhm. Und Matratzenkerne in Deutschland und Zentraleuropa sind von Greiner. Ja. Und insofern sind das Produkte, die man eben nutzt, aber nicht kennt. Und insofern war das wichtig, weil das verbindende Element war Kunststoff. Mhm. Und deswegen war es wichtig, nicht zu nah dran zu sein, sondern dass das unternehmerische Denken und Handeln in den Divisionen erhalten bleibt. Das war immer der Versuch der Balance.
Und das war auch deine Mission, quasi das beizubehalten, aber dem Ganzen den Professionalisierungsgrad eines Großkonzerns oder einer größeren Organisation in ein agiles Unternehmen einzumassieren.
Das war genau die Idee, wobei es natürlich immer schwierig ist, das Bild ist leicht zu verstehen, aber im Einzelfall ist es dann halt auch immer ganz schwierig. Mhm. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Greiner, wir haben zwischen 2010 und 2012 ein Compliance-System aufgebaut, wovon ich überzeugt bin, dass es in Österreich damals absoluter Benchmark war. Mhm. Leider unfreiwillig, weil wir hatten einen Kartellcase, weil ich war dann bei Daimler weg und das war dann diese Zeit nach Sorbonne's Oxley Act. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, komme ich endlich mal in die kleine Mittelständlerwelt und habe davon Ruhe. Und dann stand auf einmal die Wettbewerbsbehörde bei mir und hat mir aufgezeigt, dass es 30 Jahre ein Kartell gab, weil es halt früher normal war, dass man in bestimmten Kreisen einfach gesprochen hat, ach, dann machst du Tschechien, dann mache ich kein Polen. Und das war normal. Also das ist ganz verrückt, da habe ich Sachen gesehen. Und daraufhin haben wir das natürlich aufgebaut. Und das waren so Dinge, die dann auch für mich sozusagen auch super waren. Mhm. Weil da konnte ich natürlich, das ist ja wie beim Fußball auch, mal einfach, wenn du halt nur mit rechts schießen kannst, dann ist super, wenn der Ball auf deinen rechten Fuß fällt. Ne? Und das war dann eben so, da konnte ich natürlich auch im Grunde genommen viel von dem zeigen, was ich gelernt habe. Ja, und das war spannend, weil das habe ich auch erst verstanden, wo ich bei Daimler weg war. Was das eigentlich für ein tolles Unternehmen war. Und was wir dort haben lernen dürfen, wie viel das Unternehmen investiert hat in uns als Firma. Das war mir in der Zeit nicht bewusst, weil ich kannte ja nur Daimler. Und das fand ich super spannend zu sehen.
So gesehen, das ist eine super Gelegenheit, wenn man dann das Anerlernte dann in einer neuen Umgebung tatsächlich anwenden kann. Vermutlich gibt es viele Rohdiamanten in dem Konzern, die nicht zur vollen Entfaltung kommen. Das ist nur eine Hypothese. Du sprachst von Kunststoff. Kunststoff ist ja tatsächlich ein sehr heikles Thema in jeglicher Hinsicht. Ne? Du hast gesagt, das verbindende Element ist Kunststoff und auf der anderen Seite erleben wir natürlich schon seit Jahren die Verschmutzung und Überschwemmung von Plastikmüll und meine Frau hat mir jetzt verboten, diese Würfel für den Geschirrspielautomaten mit Plastiküberzug zu verwenden, weil das gewissermaßen Mikroplastik in die Spülmaschine hineinbringt und dann möglicherweise auch Auswirkungen auf Trinkwasser und ich weiß nicht was hat. Also Plastik hat einen ganz speziellen Ruf. Wie bist du dann quasi da hineingewachsen? Wie bist du damit umgegangen? Und was bedeutet das für dich heute und was ist da möglicherweise auch der Nachhaltigkeitsaspekt dahinter?
Also was ich für mich recht schnell bei Greiner gelernt habe, ich habe Unternehmertum dort gelernt, weil ich habe dort, vielleicht darf ich das erzählen, weil das für mich wirklich eines der prägendsten Erlebnisse war und ich komme dann gleich zum Thema Nachhaltigkeit, das ich in meiner gesamten Berufslaufzeit hatte. Ich habe mir eingebildet, 2011 3 kurz vor der Insolvenz stehende Solarunternehmen zu kaufen, Photovoltaik und Solarthermie. Und nach einem Jahr war klar, wenn der Markt in Österreich einigermaßen stabil bleibt, dann schaffen wir das. Er ist aber nochmal um 25% zurückgegangen. Dann habe ich den Eigentümern gesagt, wir müssen da raus. Es war ein Fehler, ich habe das verbockt, aber wir müssen da raus. Und dann quasi haben wir das kurz diskutiert in der Hauptversammlung. Und dann habe ich gesagt, ich übernehme die Verantwortung, aber wir müssen da raus, weil viele gesagt haben, lass uns noch ein bisschen länger dabei bleiben. Das haben wir immer schon so gehabt, solche Phasen. Und ich habe gesagt, ich bin aber davon überzeugt, das war ein Fehler. Und dann gab es auf einmal Beifall. Dann habe ich gedacht, was ist passiert? Und dann meldete sich einer, der damals schon 85 war und sagte, wissen Sie, Herr Kühner, wir finden das super, dass Sie hier die Verantwortung übernehmen. Wir wissen, dass Sie das gar nicht alleine entschieden haben. Aber dass Sie sich heute, wo unsere Politiker nur drum herum reden, dass Sie die Verantwortung übernehmen, dann sagt er, und er hat selber das Unternehmen auch lange geführt gehabt, er sagt, von den Sachen, von denen ich gemacht habe, von 10 Sachen hat auch nur eine funktioniert. Und dann war ein Gelächter, aber ich habe da so viel gelernt, was es heißt, Unternehmer zu sein. Gerade wenn man aus so einem Großkonzern kommt, wo halt doch Geld oft aus der Steckdose kommt, dann war das für mich einfach prägend. Und ich hab deswegen dann 2014 für mich verstanden, als so die erste Diskussion ganz leicht aufkam zum Thema Nachhaltigkeit, habe ich für mich gedacht, okay, wir bringen Produkte in Umlauf, die nach 300 bis 500 Jahren sich zersetzen. Das kann irgendwie nicht wirklich funktionieren. Und habe dann gesagt, wir müssen uns mit dem End of Life beschäftigen. Und haben dann damals mit Joschka Fischer und Company, haben wir eine 2015 schon eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Wenn man das nachliest, hat sich kaum jemand mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wir haben uns das relativ früh gemacht, auch gegen viele Widerstände, weil viele auch im Aufsichtsrat gesagt haben, bist du verrückt? Wenn wir uns da exponieren, die Greenpeaces, die fallen über uns her. Und ich habe immer gesagt, warum sollen die über uns herfallen? Wir tun doch was. Vielleicht nicht genug, aber wir tun mehr als alle anderen. Also warum sollen die über mich? Ja, aber die werden uns in den Fokus nehmen. Wir haben es dann gemacht und ich glaube auch nach wie vor, dass es richtig war. Und die Idee war einfach, ein bisschen, wenn ich das vergleichen darf, mit dem, was Tesla gemacht hat. Ich weiß, es ist jetzt gerade im Moment ein blödes Thema, aber gehen wir mal nur auf diese Veränderung von Verbrennermotor auf Elektro. Und es gab viele Diskussionen mit Entsorgung und alles, das ist alles keine Frage. Aber was heute klar ist, dass im Sinne des CO2-Fußabdrucks das funktioniert. Natürlich braucht man eine Transformation in der Energie, aber die braucht man ohnehin, unabhängig vom Elektroauto oder nicht. Und deswegen vergleiche ich das immer damit. Also wenn ich schaffe etwas, was wir heute in der Welt brauchen, und zwar offensichtlich brauchen, weil wenn du eine Operation hast, brauchst du Kunststoff. Es werden im Agrarumfeld, 40% weltweit aller Lebensmittel werden weggeschmissen, bevor sie überhaupt den Handel erreichen. 40%. Und man muss sich immer fragen, quasi, was setzt man ein, was bekommt man dafür? Ich weiß, dass wir dafür heute nicht die Zeit haben, aber das beste Beispiel ist quasi die Kunststofffolie um ein Rinderfilet. 1 Kilogramm Rinderfilet braucht 15.000 Liter Wasser. Das sind 2 Gramm Kunststoff. Und da muss man sich einfach wirklich fragen, ob das Sinn macht, das wegzulassen, wenn du dann einfach mehr Fleisch wegwirfst. Also ich will damit sagen,
das ist halt unser Hygieneaspekt.
Hygieneaspekt ist, das Ziel einer Verpackung ist immer, den Inhalt zu schützen. Und das muss man abwägen. Und deswegen war unser Zugang immer der, wenn wir das, was es heute gibt, besser machen können mit Kunststoff, dann haben wir etwas erreicht. Würde man heute sagen, ja, mit der Pferdekutsche oder zu Fuß zu gehen, ist besser als mit dem Elektroauto fernab? Natürlich ist das so. Aber trotzdem kann ich ökologischer fahren mit einem Elektroauto. Ich weiß, dass die Rahmenbedingungen braucht, aber das funktioniert heute schon und das wird auch in Zukunft noch besser funktionieren. Und das war unser Zugang. Okay. Wir haben immer gesagt, wir sind nicht quasi keine Heiligen, aber wir versuchen mit unseren Produkten etwas besser zu machen. Und da haben wir auch viel gelernt, weil viele unserer Produkte haben wir zwar geglaubt, dass sie was besser machen, aber es war oft gar nicht so. Also ich werde das nie vergessen, weil in Brüssel, Greiner hat mal diesen Joghurtbecher erfunden mit dem Karton außenrum. Das ist heute überall Standard weltweit. Greiner hat das mal erfunden. Und ich war dann ganz stolz in Brüssel und war in der Gesellschaft die für Recyclingmaschinen, habe gesagt, naja, also wir sind Greiner, wir haben ja das weltweit nachhaltigsten Joghurtbecher. Da sagte der Mensch, Herr Kühner, schön, dass Sie da sind. Wissen Sie übrigens eigentlich, was das Schlechteste aller Produkte ist? Sag ich, nee, keine Ahnung. Sagt er, ihr es. Sag ich, wie, was meinen Sie, ihr es? ja, sagt das ganz klar. Er sagt, wie viele Kunden trennen denn eigentlich wirklich diese Karton? Da ist ja so ein Zipper dran, brauchst du nur aufreißen, kannst du super trennen. Das war die Idee. Man kann das getrennt entsorgen, braucht weniger Kunststoff. Das heißt, was glauben Sie, wie viele Ihrer Konsumenten machen das? Ja, wir haben das mal angeschaut. Also wir befürchten, dass das wahrscheinlich eher so 20% sind. Sagt er 8%. 8% machen das nur. Und er sagt, wenn Sie sich jetzt mal überlegen, wie heute Recyclingmaschinen funktionieren, dann kommt da unter hoher Temperatur und Wasser, das kommt zusammen. Und das Einzige, was sich nicht mehr trennen lässt, ist ihres, weil das verklebt miteinander, weil das nicht getrennt wird. Und das war wirklich ein Aha-Erlebnis, weil ich habe gedacht, ja, wir sind die Besten, wir sind die Guten. Und im Grunde genommen war das aber das schlechteste Produkt. Und ich weiß, dass du dich in deinem Podcast ja auch viel mit Innovation beschäftigst. Und das war für uns in der Verpackungssparte ein echter Kickstart. Weil wir gesagt haben, okay, wir haben versucht, alles richtig zu machen. Und wir haben dann, das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, aber wir haben die neue Generation jetzt vor 4 Jahren mittlerweile auf den Markt gebracht. Und die neue Generation quasi trennt sich selbst. Mhm. Also unsere Leute haben das so entwickelt, dass diese Kartonbanderole, wenn du den Becher quetscht, ja, dann löst er sich. Das heißt, spätestens wenn der in den Mistwagen geht, löst er sich ab und damit ist das Problem gelöst. Mhm. Also aus dieser Erkenntnis heraus, es ist eigentlich nicht gut, was wir machen, ist es uns dann auch gelungen, wirklich eine Innovation draus zu machen. Und das war halt das, was wir gelernt haben zum Thema Nachhaltigkeit, dass wir verstanden haben, Nachhaltigkeit ist auch ein Businessmodell. Mhm. Und wenn man das verstanden hat, dass Nachhaltigkeit nichts ist, was man einfach nur tut, weil man, natürlich tut man das auch für die Gesellschaft, aber in einem Unternehmen ist es auch absolut in Ordnung, wenn das ein Businessmodell ist. Mhm. Dann ergänzen sich die Dinge.
Ja. Jetzt hast du es ja festgemacht am Produkt, ja, verstehe ich, Produktinnovation. Jetzt hast du aber auch vorhin gesagt, ihr habt den gesamten Lifecycle, du sprachst von End of Life, also insbesondere dann in der Verwertung. Seid ihr dann auch so weit gegangen, ich möchte nicht sagen von Vorwärtsintegration, aber sich mit dieser Verwertung, mit Recycling, mit Kreislaufwirtschaft auch auseinanderzusetzen? Und ist das dann letztendlich auch das Maß der Dinge? Ist das auch dann letztendlich das, was uns weiterbringen wird?
Also wir haben uns damals mit allem beschäftigt, weil wir gesehen haben, okay, wir waren ein bisschen, wie man so schön neudeutsch sagt, ahead of the curve. Also, aber sozusagen, wie nutzen wir jetzt diesen Vorteil? Ne? Heute hatten wir ein Produkt, weil in den anderen Sparten Medizintechnik hat das damals überhaupt keine Rolle gespielt. Schaumstoff auch sehr wenig. Und dann haben wir überlegt, wo können wir das nutzen? So, wenn man jetzt upstream geschaut hat, wir waren viel zu klein, um irgendwie einen Biokunststoff zu entwickeln. Downstream.
Entschuldigung, wenn du sagst, ihr wart zu klein. Gibt es in der Branche Trends in diese Richtung?
Oh ja, es gibt Trends in diese Richtung und es wird einen Mix geben aus mechanischem Recycling, so wie das heute betrieben wird, also Kunststoffe sauber machen, klein häckseln, wieder einschmelzen dann hat man ein Regranulat. Das geht aber nur unter bestimmten Rahmenbedingungen und dann wird es eine andere große Fraktion geben, das ist das chemische Recycling. Das heißt, da werden Abfälle, die man eben nicht mechanisch recyceln kann, weil sie kontaminiert sind, weil unterschiedliche Kunststoffe zusammen sind, die kommen in ein chemisches Recycling. Und werden quasi wieder in ihre Grundbestandteile aufgespalten und dann geht das wieder von vorne los mit der Polymerisation und dann entstehen neue Kunststoffe. Und der dritte Bereich ist dann auch die Biokunststoffe. Wir haben Biokunststoffe schon ewig ausprobiert, aber wir haben einfach gesehen, das macht keinen Sinn. Also weil zum Start waren Biokunststoffe eben immer aus Rohagrarprodukten. Und es macht einfach keinen Sinn, wenn du in Afrika Mais anbauen musst, die Maispreise in Afrika erhöhst und dass wir in der westlichen Welt dann Maisstärkebecher haben. Das macht einfach keinen Sinn. Das klingt zwar super für die Verbraucher und das war für uns immer wichtig. Wir wollen nichts machen, was für die Verbraucher super klingt. Sondern wir wollen was machen, das wirklich was verändert. Das ist halt das Tolle im Familienunternehmen. Da hast du halt deine Eigentümer nicht nur auf deiner Seite, sondern ich hatte das Glück, Eigentümer zu haben, die das sogar auch verlangt haben, dass wir in der Richtung was tun. Ne? Und deswegen war das Thema Nachhaltigkeit eben sozusagen nach dieser ersten Idee, das Unternehmen muss professionalisiert werden, aber soll sein Herz behalten, kam das Thema einfach für mich dazu und es muss nachhaltig sein. Und das haben wir natürlich auch dann in die Unternehmensstrategie mit integriert. Und das war eigentlich ganz spannend. Ich meine, jeder, der Konzerne auch ein bisschen kennt, und jetzt waren wir dann zum Schluss mit knapp 2,5 Milliarden und 12.000 Beschäftigten schon am, ich sag mal, für deutsche Verhältnisse eher ein Mittelstand, aber für österreichische Verhältnisse ist das schon ein bisschen größeres Unternehmen. Und das, was dann auch vom Vorstand kommt, da haben die meistens lange Zähne. Ne? Aber als das Thema Nachhaltigkeit kam, wie wir gesagt haben, wir wollen da ein Frontrunner sein, das war wirklich kurios. Da waren alle dahinter gestanden, ob das jetzt aus der Zentrale kommt oder nicht. Das war egal. Aber das war ein Thema, was ich gespürt habe, was den Menschen auch wichtig war. Ne? Und das ist natürlich dann auch Antrieb und Motivation, da einfach weiterzumachen. Ne? Wenn du ein neues SAP-System einführst,
das ist dann eher Schmerz.
Genau. Das war aber zum Thema Nachhaltigkeit Purpose. War das ganz anders.
Diversität war ja auch noch ein Thema, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigt hast. Ich meine, es kommt ja jetzt gerade auch wieder in die Diskussion, weil eher ein Schwung Richtung Diversität, also zumindest große Konzerne in Deutschland auch da quasi abwinken. Was hat das für euch bedeutet und wie siehst du diesen Trend? Ist das jetzt nur ein opportunistischer Trend?
Also ich muss sagen, ich habe das aus totaler Überzeugung gemacht. Ne? Also es ist ja oft leider Diversity sehr stark mit Gender Diversity verbunden und es wird nur um Frauen gehen, aber wir wissen alle, das ist viel breiter.
Ja, ja.
Ich meine, jeder, der sich mit Managementlehre beschäftigt, hat doch gelernt, dass er die Dinge macht, die fürs Unternehmen gut sind und die funktionieren. Es gibt keine Studie, die sagt, dass Monokulturen besser funktionieren als diverse Teams. So, also das liegt auf der Hand. Wenn du in Ländern operierst, wo du ohnehin einen knappen Arbeitsmarkt hast, dann gibt es auch einfach eine ganz pragmatische Komponente und Zugang zum Thema Diversity. Ich habe aber sozusagen immer auch einen aus Überzeugung gehabt, weil ich einfach der Meinung bin, dass das Thema Ungleichbehandlung der Frauen einfach ein Thema ist, was man angehen muss. Da habe ich übrigens den größten Shitstorm, ich hab auch versucht, mich sozusagen auf LinkedIn und so Social Media auch zu engagieren als CEO. Den größten Shitstorm, den ich je erlebt habe intern, war, als ich auf einer Veranstaltung mal gesagt habe, boah, ich bin so froh, dass ich zwei Mädels bekommen habe. Ich wollte nie Burschen haben, weil ich finde die so furchtbar. Kannst dir nicht vorstellen, was sich da Leute gemeldet haben. Gesagt, wie kannst du sowas sagen? Und ich sage, hey, ich meinte das gar nicht so, sondern es war halt einfach so mein Gefühl. Weil ich bin ja selber ein Mann, also kann ich ja auch über, weiß ich, was da ist. Ja. Und wie schlimm wir sind, wenn wir in jungen Jahren quasi erst ganz laut schreien, juhu, und dann wenn uns irgendwas entgegenkommt, so weinend zurückschrecken. Und dieser bekannte Männerschnupfen und diese Dinge, und das habe ich einfach nur damit gemeint. Aber das ist Das war nur für mich ein Sinnbild, wie stark das eben auch noch verwurzelt ist. Ne? Und wir haben viele Freunde, wirklich gute Freunde von uns gehabt, die damals ein bisschen älter waren als wir die Kinder bekommen haben. Da haben Leute gesagt, oh, zwei Mädchen, oh, schade. Und nein, das ist uns so passiert, mit guten Freunden.
Kein Schaum ist halt.
Der hat das gar nicht so gemeint. Ja. Das war für den ganz selbstverständlich.
Ja.
Und deswegen ist das für mich seitdem einfach ein Thema, was mich auch umtreibt, weil ich auch einfach glaube, dass wir da einfach mehr tun müssen. Und wir haben als Greiner auch einiges getan, aber ganz sicher zu wenig. Also das kann ich ganz sicher sagen. Aber ich habe mich auch, das bereue ich heute, habe mich damals über das Thema Frauenquote nicht drüber getraut. Und zwar, das würde ich zum Beispiel heute anders machen. Weil ich einfach der Überzeugung bin.
Mit einer Quote?
Ja, ich würde das mit einer Quote machen. Und zwar deswegen, weil ich einfach glaube, wir haben ja über Jahrhunderte die Frauen systematisch benachteiligt. Weil viele Sachen, die uns heute gesellschaftlich irgendwie schräg vorkommen und wir sozusagen herablassen, jetzt zum Beispiel auf Länder wie nimm mal Saudi-Arabien, um ein Extrembeispiel zu bringen. Ne? Wenn du heute die Diskussion in Deutschland verfolgst, kannst du eigentlich nicht glauben, seit wie wenigen Jahrzehnten Frauen überhaupt erst wählen dürfen in Deutschland.
Ja,
und wie lange Frauen von ihrem Mann eine Genehmigung brauchten, wenn sie arbeiten dürfen. Das finde ich so ein bisschen, jetzt kann man sagen, okay, das ist bei uns schon lange her, aber wir tun ja so, als hätte es das bei uns nie gegeben. Und also es gibt in Zentraleuropa sexuelle Gewalt in der Ehe. Ich nagel mich nicht fest, aber ich glaube, das ist seit den 80er Jahren erst eine Straftat. Also das sind Sachen, das ist nicht Jahrhunderte her. Und deswegen glaube ich einfach, dass es an der Zeit ist und wir haben jetzt immer gesehen, wir reden und sagen, ja, wir wollen das, aber es passiert nachher nichts. Ne? Und drum glaube ich, dass es manchmal Quoten braucht. Ich verstehe natürlich intellektuell, dass viele Frauen sagen, ich brauche keine Quote. Ich bin gut, weil ich gut bin. Ja, stimmt. Aber Männer sind auch gut, weil sie gut sind und haben sich trotzdem selber über lange Zeit in ihren Netzwerken den Vorteil geschaffen, dass sie unter sich geblieben sind. Also insofern finde ich das wichtig und ich verstehe die ganze Diskussion und ob man das braucht, das verstehe ich. Ich würde das wieder pragmatisch angehen und würde sagen, ja, lass uns das einfach tun. Und ja, natürlich sieht man auch, dass in den börsennotierten Konzernen in Deutschland die Quoten teilweise wieder zurückgehen, weil es eben schwierig ist. Das war klar, dass das nicht ein linearer Weg nach oben ist, sondern dass es dort Up and Downs geben wird. Ne? Und natürlich gibt es Beispiele, wo dann auch Nachbesetzungen nicht so funktioniert haben, aber hey, das gibt es bei Männern ja auch. Mhm. Also insofern nochmal zusammengefasst, ich mache das aus Überzeugung, weil ich einfach glaube, dass wir das schuldig sind, was die Frauen angeht. Das ist so ein großes Potenzial. Ja, ja. Wir suchen händeringend nach Arbeitskräften aus dem Ausland und erlauben es uns, Frauen an den Herd zu verlieren. Das ist doch verrückt. So, und das Gleiche gilt natürlich auch für diverse Teams. Das ist natürlich, je offener wir sind, umso leichter können wir auch Menschen integrieren. Mhm. Wir haben uns bei Greiner so schwer getan, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu integrieren in der Produktion, einzig und allein aus der sprachlichen Barriere heraus. Mhm. Also hätten wir in unseren heimischen Betrieben besser Englisch gesprochen, dann wäre das viel einfacher. Mhm. Also deswegen ist das für mich eines der größten Hebel auch, und das ändert sich auch. Mhm. Das Thema englische Sprache ist als Basis auch für den Arbeitsmarkt in Deutschland und in Österreich so wichtig, weil wir damit ganz viele Probleme werden lösen können. Weil die Menschen gibt's und die wollen arbeiten, aber es ist oft einfach schwierig, weil dann hast du in der Produktion einen Teamleiter, der nur Deutsch spricht. Mhm. Wie integriert der jetzt jemanden? Klar. Kannst du sagen, ja, wir haben das auch mit anderen Communities, wie mit der türkischen Community. Aber die haben das oft unter sich. Da ist dann ein anderer da und der sagt dir mal, du musst das so und so machen. Dann regeln die das. Und also das sind Dinge, die sich verändern. Und Diversity war uns wichtig, ist auch heute noch bei Greiner wichtig. Das finde ich auch toll, dass das nach wie vor hochgehalten wird, weil ich einfach glaube, dass das wichtig ist, um auch glaubwürdig ein good corporate citizen zu sein. Ja. Ja? Weil drüber reden, das ist easy. Ja. Und das in den Sustainability Report mit reinnehmen, das ist leicht. Aber das wirklich auch zu leben und umzusetzen. Und ich finde, da gehört das eben auch dazu. Und wir haben ja zu meiner Zeit noch quasi von 3 Divisionen waren 2 dann weiblich besetzt. Mhm. Und auch auf der CFO-Ebene hatten wir Frauen. Wir haben uns natürlich auch Quoten als Ziel gesteckt, aber eben nicht auf der Vorstandsebene, sondern doch schon auch. Also wir haben uns schon auch ein Ziel gesetzt. Das war aber eben erst zum Schluss und es war trotzdem auch keine harte Quote, sondern wir haben uns Ziele gesetzt, so wie wir halt verschiedene Nachhaltigkeitsziele haben, wo wir reportet haben, wo wir stehen. Man konnte das auch nachlesen. Aber das galt eben nicht für den Vorstand und nicht für die Divisionsebene. Ja. Darunter schon. Und wir haben es war eben so, dass es für eine gesamte Sparte immer ein Ziel gab. Aber es wäre besser gewesen, wir hätten uns auch für das Top-Management etwas vorgenommen. Das würde ich heute wahrscheinlich auch anders machen.
Lass mir nochmal einen ganz kurzen Blick auf das Thema Führung werfen. Du hattest es vorhin ja auch angesprochen gehabt. Du kommst natürlich aus dem Großkonzern, hast da sicherlich auch Führung erlebt, ne? Vermutlich in ganz unterschiedlichen und sehr diversifizierten Formen. Jetzt bist du auch fast, jetzt muss ich gerade nachrechnen, über 15 Jahre bei Greiner gewesen, hast auch unterschiedliche Krisen erlebt, hast ja in der Krisenzeit begonnen. Hat sich Führung aus deiner Perspektive verändert? Hast du deinen Führungsstil an die jeweiligen Situationen angepasst? Wie hat sich das über die Jahre hinweg entwickelt?
Also ich hoffe, dass ich meinen Führungsstil über die Jahre angepasst habe. Es wäre schlecht, wenn ich sozusagen...
Naja, du kannst ja authentisch für irgendeinen Stil ja auch stehen und sagen, da bin ich eigentlich auch authentisch geblieben. Ne?
Okay, wenn du jetzt über einen Stil redest, dann sicher. Ich habe, um ganz ehrlich zu sein, über diese Dinge sozusagen, ich weiß, dass man das ja machen sollte, das sich selber zu analysieren. Ich habe immer einfach nur versucht, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist was mir einfach ganz wichtig ist, egal um wen es geht, auf Augenhöhe zu begegnen, jeden zu begrüßen, zu versuchen, sich den Namen zu merken. Das sind für mich die Basics. Das ist das, was jeder eigentlich auch im Privaten machen sollte. Und mein Zugang war halt immer, ich bin jemand, der, es gibt Menschen, die sagen, ich muss Vertrauen aufbauen. Und bei mir ist das leider anders. Das ist manchmal nicht super gut. Ich fange eigentlich immer mit 100% Vertrauen an. Und bei mir kann man eher Vertrauen verlieren, als dass man es gewinnt. Das hat, kann man sich vorstellen, in manchen Situationen auch Nachteile. Aber es bezeichnet einfach meinen Führungsstil. Ich habe immer versucht, die richtigen Menschen zu finden, die für das gleiche Ziel in irgendeiner Form brennen, die, und das war mir ganz wichtig, die auch den gleichen wertschätzenden Ansatz mit ihren Mitarbeitenden haben. Und wenn das nicht war, dann war das für mich auch sofort ein No-Go. Und insofern habe ich versucht, viel, viel Freiheit zu geben. Das hat sich, wenn, vielleicht ist das, was du auch mit Stil bezeichnest, das hat sich nie geändert. Was Freiheit bedeutet, ist natürlich ganz anders, wenn du jetzt in einer Niederlassungsorganisation von Daimler bist versus du bist der CEO von einem mittelständischen Unternehmen. weil da entscheidest du selber quasi, was ist der Grad an Wertschätzung, den du erleben möchtest, was ist ab wann quasi ist es einfach gut, Dinge zu hinterfragen, aber wann ist auch der Punkt, wo du sagst, jetzt wird nicht mehr hinterfragt, jetzt müssen wir einfach was entscheiden. Und insofern ist das vielleicht als Stil für mich, dass ich versucht habe, viel, viel Freiheit zu geben und halt einfach zu akzeptieren, dass die Dinge anders laufen, als ich sie gemacht hätte. Ja. Aber ich habe immer versucht, mit Menschen zu umgeben, die in allem besser sind als ich. Mhm. Das glaube ich ist heute auch noch so. Mhm. Das ist auch geblieben, dass ich einfach, ich bezeichne mich immer als sozusagen den totalen Durchschnittstypen. Ich bin, wenn ich gefragt werde, was bezeichnet mich in meinem Management-Skills, dann sage ich immer, ich habe das große Glück, ich kann nichts gescheit, aber ich kann auch nichts schlecht. Ich kann mit Zahlen umgehen, ich bin kein Zahlenfan, aber ich kann damit so gut umgehen, dass ich noch nie irgendwie dort damit ein Problem hatte. Und so ist es eben so, dass, und es gibt nur eine Sache, die ich vielleicht besser kann als der Durchschnitt, das ist sozusagen Empathie. Ich kann wirklich gut mich in Menschen hineinversetzen, verstehe, was die brauchen, was die Situation braucht. Und das ist sozusagen die Grundkonstante. Aber natürlich habe ich auch gelernt, dass ich viel schneller auf den Punkt kommen muss in der Zeit.
Also, ja, ja, okay.
Wo man am Anfang sich eben im Sinne von Vertrauen geben, das ist halt heute anders. Also da bin ich auch sehr rigoros. Wenn das Vertrauen gebrochen ist, dann ist für mich sofort die Zusammenarbeit beendet. Das ist etwas, da bin ich quasi sehr empfindlich. Das weiß aber auch jeder. Und sozusagen, ich reagiere heute schneller in den Themen, als ich das vielleicht vor 25 Jahren getan habe. Da habe ich mir die Dinge länger angeschaut und das ist heute vielleicht ein bisschen anders geworden. Aber das Grundgerüst, was ich in der Führung notwendig ist. Natürlich muss man sich auch den Trends stellen, wenn die Menschen remote arbeiten möchten. Von Workation möchte ich jetzt gar nicht reden, aber auch diese Dinge spielen ja in der Führung eine Rolle.
Ja.
Ich meine, wir haben in der Pandemie oder nach der Pandemie einen zweiten Headquarter-Standort in Wien aufgebaut. Das ist also 2 Stunden ungefähr weg von unserem eigentlichen Headquarter-Standort, weil wir in Oberösterreich auf dem Land einfach für manche Funktionen schon gar keinen mehr gefunden haben.
Ja.
Und das hat super funktioniert in Wien. Und wir haben dann jede neue Headquarter-Funktion immer in Wien und in Oberösterreich ausgeschrieben. Wo wir halt den besseren Kandidaten oder Kandidatin gefunden haben, haben wir besetzt. Es gibt heute bei Greiner keine Teams mehr, die entweder in Oberösterreich sitzen oder in Wien, sondern die sind alle gemischt. Das hat natürlich auf die Führung eine Riesenherausforderung.
Habt ihr euch jetzt nach Corona, was Homeoffice und Remote-Anteil betrifft, auch da nochmal irgendwo formalisiert, auf irgendwas verständigt? Oder
also wir haben,
sind die Leute eh gerne wieder zurück ins Büro gekommen? Ja,
also wir haben das, und da gab es einen großen Unterschied, spannenderweise, zwischen Oberösterreich auf dem Land und Wien. Also wir haben festgelegt, dass man 80% Homeoffice machen darf. Wir haben das nie erreicht. Wir waren bei Quoten zwischen 15 und in der Spitze 35%.
Okay.
Und es war eben so, dass kurioserweise, ich hätte das anders erwartet, in Wien wollten die Leute zu Hause bleiben und in Oberösterreich wollten sie alle wieder zurück ins Büro. Und ich konnte mir das nur so erklären, dass in der Großstadt haben die Menschen so viel Sozialleben ohnehin, die brauchen die Arbeit nicht unbedingt für ein Sozialleben. Und darum sagen sie, ist das super bequem, dann bleibe ich zu Hause. Und auf dem Land, dann ist das oft sozusagen das einzige Mal rauskommen aus der kleinen Bubble. Also das war sehr unterschiedlich. Und wir haben uns Ziele gesetzt, wir haben das so weit aufgemacht, das wurde nie nachgefragt in dem Umfang.
Ja, ja. Ich finde, Leute müssen zusammenarbeiten. Je näher sie zusammenarbeiten, so kreativ oder desto kreativer werden. Jetzt kommen wir zum Thema Innovation. Finde ich eigentlich auch wichtig. Und da würde ich auch gerne mal so deine Rolle. Du bist ja auch in diversen anderen Rollen unterwegs. Und vielleicht trotzdem kurz. Wir haben ja schon angesprochen. Es gab ja Produktinnovation. Ihr habt das Thema Innovation sicherlich auch auf eurer Agenda gehabt. Wie konntet Innovationskultur in die Organisation tragen?
Also wir haben es in dem klassischen Ansatz mit Trial and Error gemacht, haben uns erstmal eine blutige Nase geholt, indem wir es versucht haben, in der Linienorganisation Innovation zu kreieren, indem wir so einen Innovationsstab gegründet hatten, mach's jetzt bewusst ein bisschen sarkastisch, die so als Oberlehrer in die Organisation gegangen sind und denen erklärt haben, wie es funktioniert.
Ja.
Und dann haben wir gelernt und haben quasi eine eigene Organisation gegründet, die InnoVentures, die losgelöst vom Tagesgeschäft mit einem ausgestatteten Budget das Ziel hatte, Disruption zu bewirken. Die haben dann so ein die haben dann einen Innovation Radar gemacht. Also die haben sich angeschaut, jetzt zum Beispiel Blutentnahme. Mhm. Blutentnahme heute reinstechen in die Vene, Blut rausholen. Und wir haben uns immer die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man mal Blut, es gab ja mal diese Theranos-Geschichte, wo die Frau Holmes ja immer noch hinter Gitter sitzt.
Oh ja, genau, ich habe es kürzlich erst gelesen, ich glaube, hier gibt es einen Film jetzt zwischenzeitlich.
Oh, ja, genau. Und das war immer unser Albtraum. Und das war dann auch so, dass, und als das dann aufflog, dass das gelogen war, haben wir uns gesagt, siehste, haben wir dir doch immer gesagt, das geht nicht. Aber irgendwann wird der Tag kommen. Mhm. Und wir haben dann immer gesagt, wenn einer das disruptiert, dann lass es uns selber sein. Mhm. Das heißt quasi diese Idee, und wir haben uns, ich war selber mit dabei, wir haben uns in Israel Startups angeschaut, die mit Licht auf die Venen gehen und daraus Blutanalysen machen. Jetzt ist das nicht vollumfänglich, aber man sieht einfach, was da geht. Und das war die Idee dieser InnoVentures, also dass wir ein Innovation Radar machen und wir schauen uns das für die an, weil die natürlich aus dem Tagesgeschäft heraus gar nicht die Zeit, oft auch nicht das Geld haben, die Budgets, das zu machen. Und dann bist du gesagt, machen wir das. Mhm. Weil in der Sicht der Außenorganisation ist die Holding ja immer das gefräßige Monster, wo Geld keine Rolle spielt. Was zwar nicht so ist, aber wenn das die Perzeption ist, haben wir gesagt, dann machen wir das auch. Und nutzen das Momentum in dieser Sicht. Und dort haben wir dann Innovationen gemacht, waren der Brückenbauer. Das ist ein klassischer Corporate Incubator. Das heißt, wir haben auch Menschen die Möglichkeit gegeben, dass sie sich selbstständig machen mit ihren Ideen, diese Dinge. Und so hat das auch gut funktioniert. Und aber entscheidend ist trotzdem auch die Kultur. Also wir haben in der Corona-Pandemie, waren wir die Ersten, ich bin mir sicher weltweit, wir können es nicht beweisen, aber ganz sicher die Ersten, die wirtschaftlich erfolgreich weltweit einen PCR-Röhrchen rausgebracht haben, wo du die Swabs reingesteckt hast, wenn du den Abstrich gemacht hast. Da war ja das Problem, wenn man sich erinnert, das hat ja ewig gedauert, bis die dann in den Laboren waren. Und die meisten Tests sind ja kaputt gegangen. Das wussten ja viele gar nicht, weil der Weg viel zu lange war. Mhm. Und wir haben dann ein Testkit erfunden, weil irgendeiner bei uns kam auf die Idee, hey, du kannst so ein Blutentnahmeröhrchen nehmen, wenn du es ein bisschen modifizierst und ein anderes Reagenz hier reintust, dann hält das 72 Stunden. So, und wenn du dann halt eine Kultur hast, wo die Leute nicht, ja, jetzt müssen wir den Teamleiter fragen und den Divisionsheld fragen und den Vorstand fragen, sondern wir haben halt die Kultur gehabt, ja, probieren wir es einfach. Und dann waren wir die Ersten und haben das dann auf der ganzen Welt. Wir haben halt gedacht, dass das vielleicht ein paar Röhrchen sind und nachher waren das, ich möchte natürlich keine Zahlen nennen, aber Millionen, die wir an Röhrchen dort verkauft haben und damit auch Leben gerettet haben. Und das sind dann diese Beispiele, die du auch intern super nutzen kannst, sozusagen, Leute, schaut mal her, was man aus dem machen kann. Also diese Loslösung aus der Organisation heraus ist entscheidend und trotzdem auch die Kultur im Unternehmen zu haben, auch wenn du ein enges Korsett hast, aber trotzdem auch mal sagen zu können, okay, ich glaube, das ist eine gute Idee, lass uns einfach ausprobieren.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass Unternehmen zwar gern tun, aber irgendwie sich schwer tun, zu innovieren und Innovationen voranzutreiben. Ob es Geld ist, ob es Zeit ist, ob es Ressourcen sind. Was ist da so der Ratschlag des Advisors?
Also die müssen sich ja schwer tun, weil das ja gegen ihre selbstgesetzten Zielsetzungen ist. Mhm. Weil wenn man doch schaut, auf was vom Vorstand bis auch in die Produktion runter, wie sieht eine Incentivierungsstruktur heute noch aus? Mhm. Wie viele Unternehmen haben denn heute in ihrer obersten Zielsetzung den Anteil an Umsatz mit neuen Produkten? Mhm. Ja, das wird getrackt, aber wenn ich Geschäftsberichte lese und was sind die Core-KPIs, da kommt das nicht vor. Mhm. Und insofern, glaube ich, ist das Entscheidende. Erstens, Erfolgsgeschichten wirklich auch zur Geschichte machen und die erzählen. Es braucht eigene Strukturen für die Innovationen. Es braucht auch das bewusst freigegebene Budget für diese Dinge. Mhm. Wenn das nicht von ganz oben, und das fängt auch auf dem Aufsichtsrat an, also man muss sich auch von dem kurzfristigen Erfolg etwas reservieren, um es in langfristigen Erfolg zu investieren. Und das darf nicht hinter dem Vorhang oder unter dem Tisch passieren, sondern es muss wirklich gewollt sein. Mhm. Und dann, glaube ich, dann kann das funktionieren. Also wenn die Struktur nicht da ist, funktioniert das Geld alleine ist es nicht. Mhm. Weil es braucht dann auch die Struktur, es braucht das Geld und es braucht die Struktur. Mhm. Und dann braucht es hinterher die Kommunikation dazu, die Erfolgsgeschichten. Und dann, glaube ich, kann das funktionieren. Mhm. Und trotzdem gibt es dann auch immer wieder diese total disruptiven Beispiele, wie auch eine Tesla-Aktion entstehen, wie man mag, aber es ist mal definitiv eine Disruption, die dort stattgefunden hat, eine erfolgreiche.
Ich hatte kürzlich gelesen, wollte es einfach mal zuwerfen, eine Hypothese, die besagt, dass alle Unternehmen datengetrieben sind oder vielleicht datengetrieben sein werden. Mhm. Was sagst du dazu? Ich meine, wir reden über AI, wir reden über Digitalisierung. Wenn du vielleicht, sagen wir, in dein Portfolio der Unternehmen guckst, was hältst du davon?
Also das unterschreibe ich sofort. Mhm. Es wird aber aus meiner Sicht anders sein, als wir das heute kennen, weil heute bedeutet datengetrieben oder vielleicht erst in den letzten 10, 20 Jahren heißt datengetrieben ja, ich suche mir Daten, bewerte die Daten, treffe darauf eine Entscheidung. Und das ändert sich komplett, weil wenn du jetzt heute einfach, ich habe das jetzt auch schon begonnen, viele Dinge einfach in ChatGPT einzusprechen und dann nehme ich das. Mhm. Also quasi, es ist natürlich datengetrieben, aber es ist nicht mal so sehr sozusagen die eigene Entscheidung basierend auf den Daten, die vorliegen, sondern sozusagen die Entscheidung wird auch oft abgenommen. Ne? Mhm. Wenn du eine Google-Search gemacht hast, dann hast du verschiedene Ergebnisse und hast schon mal angefangen zu bewerten, was kommt dir jetzt glaubwürdiger vor. Ne? Das ist ganz einfach. Da hast du geschaut und hast gesagt, aha, okay, das ist das Top-Ergebnis und vielleicht hast du noch irgendwelche Bewertungen gesehen und hast dann gesagt, okay, der Theorie glaube ich. Das ist ja, wenn du in Google was eingibst, dann hast du nicht nur eine Wahrheit. Wenn du es in ChatGPT eingibst, dann kommt eine Wahrheit meistens raus. Ne? Und das ist, glaube ich, die große Veränderung. Also deswegen, dass das datenbasiert sein wird, das glaube ich ganz sicher, weil natürlich Entscheidungswege durch diese Daten, Big Data, viel besser werden. Aber auf das, was wir uns eben einstellen müssen, ist, dass wir, glaube ich, wieder auch lernen müssen, auch das zu hinterfragen, quasi wie gut sind diese Daten, diese klassischen Themen auch der Algorithmen. Aber dass die Datenbasis die entscheidende Treiber sein wird in der Zukunft, das unterschreibe ich sofort.
Die dann auch unmittelbaren Einfluss haben werden auf ein Geschäftsmodell, wie das jetzt beispielsweise auch eine Greiner hatte oder möglicherweise andere Firmen, mit denen du zu tun hast?
Also ich, ehrlich zu sein, kenne ich heute fast keinen Unternehmen mehr, außer vielleicht die ganz kleinen, die heute nicht in irgendeiner Form künstliche Intelligenz nutzen. Ne? Also es gibt ja so, wenn du mit CEOs redest, dann gibt es da so, finde ich, ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ob ich genug tue. Also dieses Gefühl so, ja, wir wissen alle, dass das ist ein Gamechanger, aber sind wir da gut? Uns fehlen dort KPIs, so wie wir über Innovation gesprochen haben und gesagt haben, das fehlt, finde ich, bei zum Thema AI komplett. Also wann bin ich eigentlich erfolgreich? Wann mache ich genug? Also das ist ganz spannend, wenn du mit Peers sprichst, das geht ganz vielen so, dass egal fast, wie viel sie tun, man das Gefühl hat, ich tue noch viel zu wenig. Yeah. Dabei passiert schon wahnsinnig viel. Also bin ja in mehreren Aufsichtsräten, dass du heute eine im Einkauf quasi dir empfehlen lässt, wo du zu welchem Preis was besser einkaufen kannst, wo du weg bist vom Benchmark. Das machen heute Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz schon. Mm-hmm. Da ist das Standard. Mm. Und deswegen sind wir schon längst unterwegs, aber ich glaube, dass vielen einfach das Gesamtbild und das Ziel noch fehlt. Und das ist auch für mich nachvollziehbar, weil ich glaube, dass das nicht nur uns CEOs so geht, sondern auch vielen, vielen, viel schlauere Köpfe, denen das Big Picture dann einfach noch ein bisschen abgeht.
Ja. Lass uns noch eine finale Frage stellen oder lass mich noch eine finale Frage stellen, du musst sie beantworten. Und damit schließt sich der Bogen ein bisschen. Ich habe dich ja vorgestellt, auch als einen großen Optimisten und von dem können wir ja wirklich viele brauchen aktuell. Ja, was macht dir Mut? Was macht dich optimistisch, nach innen gerichtet, nach außen gerichtet?
Also ich befürchte, dass bei mir der Optimismus so ein bisschen so wirklich innen drinsteckt, DNA ist, wie man das auch immer nennen mag. Ich habe vorhin gesagt, dass bei mir fängt man immer mit 100% Vertrauen an. Und so ist das bei mir eigentlich auch immer, dass ich glaube irgendwie immer noch an das Gute im Menschen. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig etwas, was mir wirklich Kraft gibt, weil es so viele Menschen gibt, die auch wirklich tolle Sachen machen. Mhm. Und bei all den Dingen, die uns auch runterziehen können, wenn wir auf die Weltbühne schauen, finde ich, dass man so viele Beispiele sieht von Menschen, die trotzdem jeden Tag gute Laune haben und was weiterbringen. Und wenn man ehrlich ist, dann hätte vor 3 Jahren gab es ja so einen starken EU-Pessimismus. Ich war einer davon. Ich habe gesagt, Leute, wir sind am Arsch. Aber wie soll das funktionieren? Und jetzt hat sozusagen die Weltpolitik dazu geführt, dass ich eine echte Chance sehe, dass wir in Europa, wenn wir jetzt aus der Situation etwas machen, dass wir wirklich etwas dran verändern können. Angefangen von einer gemeinsamen Verteidigung, aber vor allen Dingen gemeinsame Innovationen aufzubauen. Mhm. Auch wenn es eine Chance gab, eine gemeinsame Finanzierungsplattform zu finden, Bankenunion, dann ist das jetzt. Mhm. Und das sind eben Dinge, und das ist das, was mich eben optimistisch hält, dass man oft, jeder kennt diese Situation, dass man denkt, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Am Ende gibt es irgendeine Lösung. Mhm. Und ich glaube, dass es oft die Fähigkeit ist, und du hast gefragt, warum bin ich ein Optimist? Weil ich glaube, dass ich die Fähigkeit habe, meine Sichtweisen zu ändern. Und jetzt kann man sagen, der ist Max Weich und hat kein Rückgrat. Das mag sein, wenn man das so bewerten mag. Aber ich glaube einfach, dass es mir gelingt, in manchen Dingen einfach das Gute zu erkennen, auch wenn es nicht genau so ist, wie ich es mir vorhatte. Und deswegen bin ich einfach ein Optimist, weil ich dran glaube, dass es eine Lösung gibt und weil ich einfach sehe, dass es ganz oft einfach Menschen gibt, die sich um andere einsetzen. Ich werde das nie vergessen. Ein Arzt, der in Afrika behinderten Kindern hilft, der da neben seinem normalen Job regelmäßig hinfährt. Und solange es solche Menschen gibt, die sowas tun, bin ich bei all dem Furchtbaren, was passiert, auch zuversichtlich, dass es gut weitergeht für uns.
Ich finde, danach kann nichts mehr kommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke fürs Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut.
Mich auch. Vielen Dank, Christian.